Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute stellen unter ein Wort aus dem ersten Samuel-Buch, und zwar unter das letzte Kapitel, 1. Samuel Kapitel 31. Sofern Sie eine Bibel dabei haben, bitte ich Sie, dieses Kapitel mit mir aufzuschlagen und zu lesen. 1. Samuel Kapitel 31. Die Philister aber kämpften gegen Israel. Und die Männer von Israel flohen vor den Philistern und fielen erschlagen auf dem Bergland von Gilboa. Und die Philister drangen auf Saul und seine Söhne ein. Und die Philister erschlugen Jonathan und Abinadab und Malchishua, die Söhne Sauls. Und der Kampf wurde hart gegen Saul, und die Bogenschützen erreichten ihn, und er zitterte vor den Schützen. Da sprach Saul zu seinem Waffenträger: Zieh dein Schwert und durchbohre mich, damit nicht diese Unbeschnittenen kommen und mich erstechen und misshandeln. Aber sein Waffenträger wollte nicht, denn er fürchtete sich sehr. Da nahm Saul das Schwert und stürzte sich hinein. Als nun sein Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich in sein Schwert und starb mit ihm. So starb Saul samt seinen drei Söhnen und seinem Waffenträger und allen seinen Männern an jenem Tag. Als aber die Männer von Israel, die jenseits der Ebene und jenseits des Jordan waren, sahen, dass die Männer Israels geflohen und dass Saul und seine Söhne tot waren, da verließen sie die Städte und flohen. Und die Philister kamen und wohnten darin. Und es geschah am folgenden Tag, da kamen die Philister, um die Erschlagenen auszuplündern. Und sie fanden Saul und seine drei Söhne auf dem Bergland von Gilboa liegen. Da schlugen sie ihm den Kopf ab und zogen ihm seine Waffenrüstung aus und sandten Boten in das Land der Philister ringsumher, um diese Freudenbotschaft im Haus ihrer Götzen und unter dem Volk zu verkündigen. Und sie legten seine Waffen in das Haus der Astarte, aber seinen Leichnam hängten sie an die Mauer von Bethshean. Als aber die Einwohner von Jabesh in Gilead hörten, was die Philister Saul getan hatten, da machten sich alle tapferen Männer auf und gingen die ganze Nacht hindurch und nahmen den Leichnam Sauls und die Leichname seiner Söhne von der Mauer von Bethshean. Und sie kamen nach Jabesh und verbrannten sie dort. Und sie nahmen ihre Gebeine und begruben sie unter der Tamariske von Jabesh, und sie fasteten 7 Tage. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, im 1. Samuel-Buch, so sahen wir, treten 2 Messias auf. Es werden uns in diesem Buch 2 Gesalbte vor Augen gestellt. Der eine wird von Gott angenommen und der andere, er wird von Gott verlassen und verworfen. Als wir in der letzten Wortverkündigung zum 1. Samuel-Buch auf das 30. Kapitel hörten, da hörten wir von der gnädigen Wiederannahme Davids durch Gott. David war durch sein eigenmächtiges Gehen nach Ziklag tief gefallen. Sein Ausweichen nach Ziklag, es war Ausdruck seines Kleinglaubens, und dafür musste er dann tief unten durch. Er hatte viel Lehrgeld zahlen zu müssen. Das 30. Kapitel, es begann niederschmetternd. Ziklag, es war niedergebrannt. Aber wir sahen auch, dass gerade dieser Tiefpunkt, diese tiefe Not für David der Anlass war, wieder seinen Herrn zu suchen, wieder zu ihm zurückzufinden, bei ihm, bei Gott und bei Gott allein seine Rettung, sein Heil und auch die Vergebung seiner Schuld und Sünde zu finden. Und heute Morgen hören wir nun den Bericht über den Untergang Sauls. Es ist das letzte Kapitel des ersten Buches Samuel. Saul, er war der erste König Israels. Und wir haben verhältnismäßig lange seinen Weg verfolgt. Und wir haben versucht nachzuverfolgen, was das Wort Gottes über ihn sagt. Und hier in unserem Kapitel steht Saul in der Schlacht gegen die Philister. Und wir erfahren, wie es immer und immer und immer enger um ihn herum wird. Und schließlich fordert der König seinen eigenen Waffenträger auf, ihn zu töten. Zieh dein Schwert und durchbohre mich. 1. Samuel 31, Vers 4. Es hört sich an wie Selbstmord. Nun ist nicht ganz klar, was es heißt, dass die Bogenschützen ihn erreichten und er vor den Schützen zitterte und bebte. Vielleicht war es inzwischen um Saul herum bereits so eng, dass er durch einen oder durch mehrere Pfeile der Bogenschützen getroffen war. Merkte er vielleicht schon, dass es mit ihm zu Ende ging? Wie gesagt, es ist nicht deutlich. Aber es fällt auf, wie Saul die Forderung an seinen Waffenträger, ihn zu töten, begründete. Er sagt, damit nicht diese Unbeschnittenen kommen und mich erstechen und misshandeln. Unbeschnittene. Die Formulierung Unbeschnittene ist ein Hinweis darauf, dass Saul in diesem Krieg zwischen Israel und den Philistern die geistliche Front im Blick hatte. Auch Simson sprach einst so. Mit Simson begann einst der Kampf gegen die Philister. Und nachdem er einst die Philister mit einem Eselskinnbacken erschlagen hatte, nach diesem Sieg über eine Mannschaft der Philister, bekam er riesigen Durst. Bis zum Umkommen, so heißt es. Und dann rief er zum Herrn, du hast durch deinen Knecht diese große Rettung gegeben. Soll ich nun vor Durst umkommen und in die Hand der Unbeschnittenen fallen? Richter 15, Vers 18. Auch da sah Simson seinen Kampf gegen die Philister unter einem geistlichen Aspekt. So scheint es auch hier bei Saul zu sein. Aber bleiben wir zunächst noch einen Augenblick bei seinem Selbstmord. Ihr Lieben, Selbstmord ist Todsünde. Es ist die schlimmste Sünde gegen Gott, der mich geschaffen hat. Es ist Ausdruck des radikalen Unglaubens gegen den Gott, der mir das Leben geschenkt hat. Und wer das tut, der bringt damit zum Ausdruck: Ich kündige hiermit endgültig Gott das Vertrauen auf. Ich sage hiermit endgültig zu Gott, dass er mit meinem Leben nichts mehr anfangen kann. Darum ist Selbstmord Rebellion, Rebellion gegen Gott, den Schöpfer. Aber noch einmal, ob das im Fall von Saul diese Selbsttötung, dieser Wunsch auch, dass der Waffenträger ihn tötet, durch Unglauben motiviert war, oder ob tatsächlich hinter diesem Verlangen vielleicht die Erkenntnis stand: Damit ich nicht in die Hände der Unbeschnittene falle, lassen wir es einmal offen. Nicht vermutlich war es auch die Befürchtung, dass die Philister, wenn sie Saul gefangen nehmen würden, ganz sicher mit ihm ihre Späße treiben würden. Erinnern wir uns daran, wie es einst Simson erging. Aber halten wir auch das fest: Selbstmord ist ungläubiges, freches Neinsagen gegen Gott, den Schöpfer, und damit Todsünde. Es ist ein Wegwerfen des Lebens, das nicht ich selbst mir gegeben habe, sondern das Gott mir gegeben hat. Wenn aber hier bei Saul durch eine schwere Verwundung er bereits außer Gefecht gesetzt worden war, dann wird die Bitte an seinen Waffenträger zumindest verständlich, nachvollziehbar. Ich sage hier noch einmal, ich will das nicht entscheiden. Andererseits aber ist auf jeden Fall deutlich: Selbst wenn er bereits durch die Bogenschützen verwundet war, war er noch nicht so schwer verwundet, dass er sich nicht mehr in das eigene Schwert stürzen konnte, denn das tat er ja gleich darauf. Saul wollte nicht, so sagte er es hier, in die Hände der Ungläubigen, der Unbeschnittenen fallen. Der König ergrenzte sich also im Sterben von den Philistern ab. Andererseits aber war Saul, so mussten wir in unserer Predigtreihe immer wieder erkennen, gerade im Lauf seiner letzten Jahre, den Unbeschnittenen, den Philistern, so erschreckend ähnlich geworden. In seinem ganzen Verhalten, in seinem ganzen Auftreten. Erinnern wir uns noch einmal zurück an 1. Samuel Kapitel 17, an die Geschichte von Goliath. Wie Saul bereits in diesem Kapitel, unmittelbar nach seiner Verwerfung, in den Denkbahnen der Philister dachte. Er maß mit ihren Maßstäben. Er nahm ihre Maßstäbe an. Saul, er war bereits damals ein Messias im Griff des Riesenhaften. Und darum konnte er gegenüber dem Riesen, dem Philister Goliath, keinen Widerstand bringen. Geistig war er bereits einer von ihnen. Auch Saul, er suchte seine Kraft in menschlichen Qualitäten und in menschlichen Möglichkeiten und nicht mehr in der Kraft Gottes. Saul, er setzte die Gnade durch Großzügigkeit, durch Menschenfreundlichkeit, durch Humanität. Und insofern können wir Saul durchaus als einen Humanisten bezeichnen. Auf das Unbeschnittensein der Philister reagierte Saul mit einer verfeinerten, soll ich sagen, subtileren Form des Unbeschnittenseins. Und aus dieser Perspektive ist es eigentlich bedrückend, dass Saul hier in seinen letzten Worten die Philister als Unbeschnittene bezeichnete. Dass er hier auf einmal ihre Schmach fürchtete, also offensichtlich in der Meinung, er sei stets und noch immer ihr Gegner. Politisch gesehen war er das durchaus, namentlich hier in diesem Krieg bei Afek. Aber geistlich gesehen sah es da nicht ganz, ganz anders aus. Geistig war Saul den Philistern sehr ähnlich. Das macht das Schreckliche. Das soll ich sogar sagen, das Erschreckende dieses Kapitels aus. Dieses Wort Unbeschnittene, das Saul hier verwendet, es hinterlässt den bitteren Nachgeschmack, gerade weil in geistlicher Hinsicht Saul selbst so hätte heißen können. Saul, er war ein Messias. Er war ein Gesalbter des Herrn. Aber er war ein Messias, der im Griff des Humanismus stand. Er war einer, der innerlich und dann Schritt für Schritt immer mehr hineingeriet in den Sog und damit in seine innere Verwüstung. Also selbst wenn wir bei Saul mit dem Urteil Selbstmord vorsichtig, zurückhaltend sein wollen, selbst das Krieg führen gegen die Philister, es erscheint durchaus zwielichtig. Aber noch einmal, bei all dieser Zwielichtigkeit, die über diesen Ereignissen liegt, Saul war ein Messias. Er war der Gesalbte in Israel. Und so weist er in einigen Zügen auf das Leiden und Sterben unseres Herrn hin. Das ist das Erstaunliche. Nicht, da können wir zum einen denken an die Gottverlassenheit. Saul hatte in Endor darüber geklagt, Gott antwortet mir nicht. Denken wir an den messianischen Leidenspsalm, Psalm 22, wo der Herr ausruft, du antwortest mir nicht. Dann, was Sauls Sterben anbelangt, es trägt vielleicht die Züge eines freiwillig gebrachten Opfers. Auf jeden Fall machte Saul keine Anstalten, aus der Schlacht zu fliehen, abzuhauen. Möglicherweise war in diesen Stunden bei Saul die Überlegung bestimmend, wenn ich denn doch sterben muss, dann will ich wenigstens für mein Volk im Tod nützlich sein. Und als der geschändete Körper Sauls an der Mauer von Beth-Shean aufgehängt wurde, da mag das an eine Art Kreuzigung erinnern. Die Mauer der Schande als Gleichnis für das Holz der Schande. Und die Geschichte Sauls, sie endet mit der Abnahme und der Grablegung durch liebevolle Hände. Das mag an die Pietà der Grablegung Christi erinnern. Ich jedenfalls glaube, dass diese äußeren Parallelen nicht zufällig sind. Aber eben bei diesem Messias, bei Saul, ist alles nur Karikatur. Es ist alles nur eine totale Verzerrung des Leidens und des Sterbens des Knechtes, des Herrn, unseres Heilandes. In Wahrheit stellen all diese Parallelen geradezu einen Spott auf den wahren Messias dar. Und doch, immer noch ist Saul der Messias, der Gesalbte. Wenn wir einmal in unsere Zeit schauen, auf die vergangenen Jahrzehnte zurückblicken, dann ist es auch da möglich, dass wir in der Weltgeschichte Menschen erkennen, die durch ihr Tun und durch ihr Lassen gleichsam zu Stars geworden sind. Jedenfalls insofern, dass viele Menschen durch sie fasziniert und begeistert worden sind. Als ich jung war, war eine ganze Generation zum Beispiel fasziniert durch Männer wie Che Guevara, der die marxistische, die kubanische Revolution nach Bolivien und damit nach Südamerika tragen wollte. Oder denken wir an Allende in Chile oder auch an Nelson Mandela in Südafrika. Ich denke manchmal, der Teufel sorgt dafür, dass diese Männer äußerlich dem wahren Messias in mancher Hinsicht ähnlich erscheinen. Bis hinein in die Leiden, die sie durchgemacht haben, bis hinein in die Entbehrungen, die auch sie durchgemacht hatten. Und bis hinein auch in ihr Auftreten hinein, zum Teil auch in ihre zur Schau gestellte Demut. Aber das zeigt uns, dass wir bis zum heutigen Tag aufgerufen sind, aus dem Angebot der vielen Christuserscheinungen auszuwählen, zu sondieren, genau hinzuschauen. Nicht wahr, wir ahnen vielleicht, dass es zu einem Messias dazugehört, dass er auch durch Leiden hindurchgehen muss. Ich sage das besonders denen, die, wenn sie dieses Lebensende Sauls lesen, davon hören, bei sich selbst dann denken, doch, ist doch das beeindruckend, wie Saul hier stirbt. Das ist doch eine Art Heldentod. Was willst du eigentlich, inmitten des Volkes Gottes in den Tod zu gehen? Ja, Saul, er hat durchaus viele Züge von dem, was wir bis zum heutigen Tag bei vielen Messiasgestalten finden. Aber sehen Sie, wenn wir das einmal in uns haben reinsinken lassen, dann lautet die alles entscheidende Frage: Haben wir es bei diesem Messias, haben wir es bei diesem König mit jemandem zu tun, der sich völlig auf Gott orientiert und ihm in allem gehorsam ist, also nicht nur so tut, als ob. Ich erinnere auch in diesem Zusammenhang noch einmal an die Messiasse, an die Christusse, von denen wir in Matthäus 24 lesen und vor denen Jesus ausdrücklich warnt. Das waren unter anderem auch Leute, die haben unter großen eigenen Opfern den Kampf aufgenommen gegen die damalige Weltmacht Rom. Und doch, sagt Jesus, folgt ihnen nicht. Lasst euch nicht verführen. Also lassen wir uns von dem Opfergang dieser Messiasse nicht zu schnell beeindrucken. Das können wir lernen von diesem gesalbten Saul. Die Frage bleibt immer: Ist in dem Opfern, ist in dem Leiden dieser Messiasse Gewinn? Ist da Heil? Wer hatte etwas von dem Leiden und dem Sterben Sauls, von seinem Untergang? Den Messiasen zur Zeit Jesu ging es um Freiheit von dem Regime der Gottlosen. Sie wandten sich gegen die furchtbare Unterdrückung und gegen die finanzielle Ausbeutung durch die Römer. Und vielen Messiasen der Gegenwart geht und ging es ebenfalls um eine Befreiung von ungerechten Konstellationen, ohne Frage. Auch Saul, er kämpfte gegen die damaligen Unterdrücker, die Philister, die er hier sogar als Unbeschnittene bezeichnet. Aber das Problem ist, faktisch war Saul selbst ein Unbeschnittener. Ein Unbeschnittener an Herzen und Ohren. Faktisch standen in dieser Schlacht also zwei Unbeschnittene, zweierlei Humanismus miteinander im Kampf. Nicht das erkennen wir auch heute im politischen System. Rechts und links, die typisch politischen Systematisierungen. Wie können sie sich bekämpfen? Doch sie sind beide geprägt vom Humanismus. Verlieren wir das nicht aus dem Blick. Beiden fehlt die wahrhaftige Orientierung auf Gott. Wo war bei Saul die wirkliche Orientierung auf Gott? Vergleichen wir nur einmal die Nacht bei Endor mit dem Gebetskampf Jesu im Garten Gethsemane. Bei Jesus dieses Suchen des Vaters. Jesus, der sich in dem Willen seines Vaters stärkte. Und so etwas fehlt bei Saul völlig. Wie bei allen humanistischen Messiasen. Deren Erkennungszeichen sind nicht die ausgestreckten Hände, sondern die erhobene Faust. Wir schaffen es selbst. Wir kriegen es selbst hin. Ja, Sauls Leiden war ein Leiden. Und es war ein Leiden sogar angesichts der Feinde Gottes. Aber es war kein Leiden aus Glaubensgehorsam gegenüber Gott. Und darum war es kein gewinnbringendes Leiden, so wie bei Jesus, der unsere Schuld büßte und sühnte. Darum gab es bei Saul auch keine Auferstehung danach und keine Rettung. Das messianische Leiden von König Saul, es war ein unfruchtbares Leiden. Es war ein Ende, aber es war keine Vollendung. Saul, er verendete im Tod. Übrigens genauso, wie aller Humanismus auf den Tod hinausläuft. Jesus Christus dagegen, er erstand wieder aus den Toten. In der Auferstehung des Sohnes erklärte Gott der Vater, dass er das Leiden seines Messias akzeptiert hatte. Aus diesem Grund ist er der wahre Gesalbte, der wahre Messias, der wahre Christus. Sauls Königsherrschaft, das macht ja den ausführlichsten Teil des ersten Buches Samuel aus, Sauls Königsherrschaft war erforderlich, um uns zu zeigen, wie der wahre Messias nicht ist. Und weil unser Messias-Ideal so schnell, so leicht und so notorisch in die Richtung von Saul geht, darum widmet die Heilige Schrift dem Saul eine so breite Aufmerksamkeit. Saul, er ist der Messias unserer weltlichen und fleischlichen Projektionen. Darum zerbrechen wir nach unserem alten Menschen daran, wenn Saul fällt. Aber hinter den Schatten von Saul, da erhebt sich die Sonne von David. Und das nicht wegen David, sondern wegen des Sohnes von David. Dass so ausführlich in der Heiligen Schrift über Saul berichtet wird, liegt nicht daran, dass das Wort Gottes ein so großes Interesse an Saul hatte. Es geht eigentlich überhaupt nicht um die Person Sauls, sondern es geht um Saul als dem Gesalbten des Herrn. Die Schlachterübersetzung setzt über dieses Kapitel die Überschrift „Das Ende Sauls und seiner Söhne“. Ganz zweifellos geht es in diesem Kapitel um Saul. Aber es ist zu kurz gegriffen, bei diesem Kapitel nur an Saul und an seine eigenen Nachkommen, an seine eigenen Söhne zu denken. Zu einem Messias gehört immer auch das Volk Gottes. Es kann sein, dass wir das gerade bei Saul völlig vergessen haben. Saul, der so auf sich selbst fixiert war. Saul, der auch immer wieder während seines gesamten Lebens immer mehr isoliert war vom Volk Gottes. Er wurde immer mehr ein Mann, der sich völlig in den Hass gegen David verrannt hatte, der gefangen war in seiner Feindschaft gegen David, sodass diese Feindschaft ihm wichtiger war als die Fürsorge für das Volk Gottes. Doch hier am Ende des Buches und auch am Ende des Lebens von Saul, da steht Saul noch einmal inmitten seines Volkes. Saul erkämpft hier inmitten seines Volkes und mit ihm wird sein Volk geschlagen. Das Volk Gottes wird in seinem Messias geschlagen. Übrigens, das alleine sollte uns schon zurückhaltend machen, dieses Kapitel unter dem naheliegenden Motto zu hören: Siehste, das hat Saul von seinem eigenmächtigen Lebensweg gehabt. Vorsicht mit einer solchen sehr kurz gegriffenen Auslegung dieses Kapitels. Bitte missverstehen Sie mich nicht. Natürlich geht es auch darum. Was wir hier sehen, ist das Ende eines Weges, das mit Eigenwilligkeit, mit Eigenmächtigkeit begann. Saul, er gehorchte nicht. Samuel hatte ausdrücklich gesagt, verbanne das Vieh der Amalekiter. Saul dachte nicht daran und er hatte sogar eine fromme Ausrede. Ich nehme das zum Opfern. Und Samuel musste ihm sagen, ungehorsam, das ist wie Zaubereisünde. Was haben wir danach alles von Saul gelesen? Seine Tricksereien, seine Lügen, sogar gegen eigene Familienmitglieder. Saul, der sich schamlos vor Samuel nackt auf dem Boden wälzte. Dann die Niedermetzelung der Priester von Nob. Die notorische Verfolgung Davids bis hinein dann in den tiefsten Okkultismus bei der Wahrsagerin, der Hexe von Endor. Natürlich ist dieses Kapitel über das Ende Sauls für uns eine Warnung, wohin Abfall, Abirren von Gott führt. Zunächst ganz unmerklich und dann immer deutlicher. Aber es geht hier um mehr. Bitte achten wir einmal genau darauf, wie dieses Kapitel beginnt. Vers 1. Die Philister aber kämpften gegen Israel. Und die Männer von Israel flohen vor den Philistern. Und sie fielen erschlagen auf dem Bergland von Gilboa. Zunächst also wird unser Blick in diesem Kapitel auf das Volk Gottes gerichtet. Es ist das Volk Gottes, das auf der Flucht auf den Bergen Gilboas niedergemetzelt wird. Und erst im Anschluss daran, erst in Vers 2, ist die Rede von Saul. Und dieser Beginn dieses Kapitels, er verbietet uns, mit einem ausgestreckten Zeigefinger auf Saul zu zeigen und allein ihn hier als den Geschlagenen und den von Gott Gerichteten zu verstehen. Saul fällt hier, ja, aber er fällt inmitten seines Volkes. Die Männer von Israel, sie flohen vor den Philistern. und sie fielen erschlagen auf dem Bergland von Gilboa, so lesen wir in Vers 3. Diese Aussage, sie steht hier sehr allgemein. Furchtbar, schrecklich. Was heißt das für uns heute? In welcher Hinsicht werden wir heute in diesem Messias, in Anführungsstrichen Saul, geschlagen? Und da haben wir tatsächlich einmal zu begreifen, dass Saul ja die Projektion des Volkes Gottes war. Das Volk Gottes wollte ihn und suchte in ihm, in ihrem König, sich selbst. Und das übersehen wir nicht. Einst bestand das Volk und namentlich die Ältesten hartnäckig auf einem König. Samuel warnte sie. Aber er hätte auch gegen Wände anreden können. So besessen waren sie von dem Gedanken. Wir wollen einen König wie die anderen Völker. Und in dieses Bild, in diese Vorstellung hinein, prägten sie dann auch ihren König. Mit all ihren Erwartungen, Sehnsüchten, Wünschen. Und wenn Gott nun diesen Messias zu Fall bringt, dann geht es nicht an, dass dieser Messias isoliert fällt. Saul fällt, aber mit ihm stürzt das Volk Gottes und damit auch ihre Sehnsüchte, ihre Begierden, ihre Wunschträume. Folglich geht es in diesem Kapitel nicht nur um das Thema Saul, die Philister sind über dir, sondern auch Israel. Du Volk Gottes, die Philister, sie sind auch über dir. Und das ist dann auch tatsächlich eine Botschaft an uns. Schauen wir mal in Vers 7 hinein. Ich lese nochmal diesen Vers. Als aber die Männer von Israel, die jenseits der Ebene, das ist die Ebene des Jordan, die Araber, und jenseits des Jordan waren, sahen, dass die Männer Israels geflohen und dass Saul und seine Söhne tot waren, da verließen sie die Städte und flohen. Und die Philister kamen und wohnten darin. Aus diesem einen Vers, den man vielleicht überliest, wird eines deutlich, nämlich dass die Philister noch nie eine solche Macht über das Volk Gottes hatten, wie jetzt nach der Schlacht und nach der Niederlage von Gilboa. Nicht normalerweise wohnten die Philister ja an der Küste, also ganz im Westen Israels. Und für die Israeliten, für das Volk, bildete der Jordan gleichsam die Ostgrenze des Landes. Da gab es noch einige Stämme, die sogar noch jenseits des Jordan wohnten. Aber die natürliche Grenze war der Jordan. Und dieser Vers hier, Vers 7, sagt uns, bis dorthin, also bis ganz in den Osten, waren die Feinde hindurchgedrungen und sie siedelten dort. Nicht nur so eben gerade mal auf einem Raubzug, nein, sie setzten sich dort fest. Das Volk Gottes, so heißt es, es floh und es verließ ihre Ortschaften. Furchtbar. Infolge der Missregierung Sauls und seines letzten Krieges gegen die Philister war das Volk Gottes in totaler Auflösung und im Zerfall begriffen. Ähnlich wie einst in der Richterzeit. Es hatte sich nichts geändert. Vielleicht sogar noch schlimmer. Wir wollten einen König, damit er vor uns herzieht. Effektiv hatte es nichts gebracht. Und indem Saul in seinem Untergang wieder in der Mitte seines Volkes ist und eng mit diesem Volk verbunden ist, will der Heilige Geist verhindern, dass wir über Saul hier aus der Distanz urteilen. Vielmehr legt er seinen Finger auf einen Punkt und sagt: Stelle dich selbst in die Anklagepunkt, in die Anklagebank. Stelle dich, Volk Gottes, unter das Urteil, unter das Gerichtsurteil Gottes und höre es dir zusammen mit deiner Projektionsfläche, mit deinem König an. Denn der, der da in der Schlacht zu Fall kommt, ist dein Messias, du Volk Gottes. Ihr wolltet es so. Es ist der Messias deines alten Menschen. Wir landen in der ersten Schriftlesung, Psalm 37. Da heißt es in Vers 14 und 15, ich lese es noch einmal: Die Gottlosen haben das Schwert gezückt und ihren Bogen gespannt, um den Elenden und Armen zu fällen und die umzubringen, die aufrichtig wandeln. Ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen und ihre Bogen werden zerbrechen. Vermutlich hat David, als er diesen Psalm dichtete, an dieses Ereignis hier auf den Bergen Gilboas gedacht. Wie sollen wir nun auf Sauls Untergang reagieren? Jetzt, da die richtende Hand sich an Saul so wörtlich erfüllt. Theoretisch könnte man triumphierend sagen: Siehste, das hat Saul nun davon gehabt. Gottes Wort stimmt. Lies einmal Psalm 37. Saul erstürzte sich tatsächlich in das eigene Schwert, in das Schwert, das so lange gegen David gerichtet war. Siehste, wer anderen eine Grube gräbt. Aber ich denke, es ist deutlich, dass wir dann dieses Wort aus Psalm 37 sehr, sehr fleischlich gebrauchen würden. Sehr von oben herab. Dann wäre das Wort Gottes eben nicht ein Schwert des Geistes, was es ja ist. Und darum hüten wir uns davor, es gegen andere zu ziehen, zumindest bevor wir uns nicht selbst darunter gestellt haben. Es ist nicht immer falsch, zu richten, auch andere zu richten. Aber primär, in erster Linie, ist das Wort Gottes dazu gegeben, dass es sich gegen uns richtet, eben als Schwert des Geistes. Es ist nicht gegeben und nicht dazu da, um uns selbst zu rechtfertigen. Und darum lautet die Frage angesichts des letzten Kapitels aus dem ersten Samuelbuch: Was haben wir? Was hast du mit dem Untergang Sauls zu tun? Was ist deine Schuld daran? Stellen wir diese Frage, bevor wir mit dem Zeigefinger auf Saul weisen. Und wenn wir diese Frage so stellen, dann werden wir froh, erleichtert, dass in diesem Kapitel noch die Männer von Jabes Gilead am Schluss auftreten. Diese Männer, die auch angesichts des Gerichtes Gottes über Saul und seine Nachkommenschaft noch dem von Gott Verdammten Respekt bezeugen. Sie schleichen in der Nacht nach Beth-Shean, sie machen da nicht viel Aufsehens davon. Sie nehmen dort den schon dezimierten Leichnam, diesen Gehängten, ab. Und sie bestatten ihn. Es fällt auf, dass mit diesem Ereignis dieses Kapitel endet und damit auch das erste Samuelbuch. Und damit kommt in dieses Kapitel des Gerichts, des Untergangs, ich sag mal, ein milder Ton. Erinnern wir uns noch, wer diese Leute von Jabes Gilead waren? Es ist schon lange her. Es war ziemlich zu Beginn der Regierung Sauls. Da belagerten die Ammoniter unter dem König Nahas die Stadt Jabes Gilead. Und der ammonitische König Nahas, der ließ dann den Boten, den Einwohnern von Jabes Gilead durch Boten folgende Botschaft zukommen. Ihr dürft wählen. Entweder ihr unterwerft euch, und zwar so, dass ihr die Tore der Stadt öffnet, herauskommt und dann gewissermaßen Schlange steht und wir bei jedem von euch das rechte Auge ausstechen. Ihr dürft wählen. Die andere Möglichkeit ist, wir machen mit eurer ganzen Stadt radikalen Kahlschlag. Und das überlebt dann keiner von euch. Ihr dürft wählen. Die Einwohnerschaft von Jabes Gilead, sie erbat sich 7 Tage Bedenkzeit. Sie teilten diese Botschaft von Nahas den anderen Israeliten mit. Unter anderem hörte damals auch Saul, der vom Feld kam. Und es heißt, über ihn kam der Geist Gottes, er hob ein Heer aus. Er marschierte gegen die Ammoniter und Saul fügte den Feinden Gottes eine empfindliche Niederlage zu. Wir lesen alles in 1. Samuel Kapitel 11. Ja, das war schon lange her. Seitdem war viel Wasser den Jordan hinabgeflossen. Aber offensichtlich hatten die Einwohner von Jabes Gilead diese Rettungstat Sauls nicht vergessen. Und nun revanchierten sie sich. Ungeachtet all dessen, was in der Zwischenzeit Saul so alles angerichtet hatte. Und dieses Verhalten der Bewohner von Jabes Gilead, nein, das war kein trotziges Aufbegehren gegen das Gerichtshandeln Gottes. Es war nicht motiviert durch Rebellion gegen Gott. Vielmehr war es Respekt. Es war Ausdruck von Pietät. Eine letzte Ehrerweisung gegenüber dem König Saul. Die Männer von Jabes Gilead, sie sagten nicht, Herr, du schlägst diesen Messias, dabei hat er uns doch so viel Gutes getan. Er war doch eigentlich ein prima Typ. Wie kannst du nur? Nein. Als die Männer von Jabes Gilead des Nachts an die Mauer von Bethshean kamen, da waren sie nicht von einem Geist des Aufruhrs, der inneren Rebellion bestimmt. Diese Aktion, sie richtete sich nicht gegen Gott, den Richter. Sonst hätte David ganz sicher nicht wenig später die Bewohner von Jabes Gilead wegen dieser Tat gepriesen. Vielmehr geht es hier um Folgendes. Sehen Sie, wenn Gott einen Menschen richtet und wir das wahrnehmen, wir das beobachten, wir das mitkriegen, wir das feststellen, dann ist es nicht angebracht, wenn wir dann auch von unserer Seite eins draufsetzen. Vielmehr ist es gerade dann angebracht, zu schweigen, den Mund zu halten. Im Neuen Testament heißt es einmal in einem völlig anderen Zusammenhang, der Knecht des Herrn steht und fällt seinem eigenen Herrn und fällt. Darum ist es nicht angebracht, in einem solchen Fall noch menschliche Rechnungen, die vermeintlich noch offen sind, zu begleichen. Und schon gar nicht bei einem Mann, der im Dienst Gottes stand, einem Gesandten. Und genau das hat wohl auch dieser Waffenträger geahnt, als er davor zurückscheute, Saul zu töten. Gerade dann, wenn jemand fällt, stürzt, sollte für uns gelten, Hände weg. Menschen sollen das tun, was des Menschen ist. Und das heißt durchaus auch kämpfen, durchaus auch mal den Mund aufmachen. Aber es gibt Grenzen. Und eine solche Grenze ist ganz sicher der Tod. Und von daher gibt es etwas Urbiblisches, etwas Urbiblisches in dem bekannten Spruch: Man soll über Tote nichts sagen, außer etwas Gutes. Natürlich weiß ich auch, dass auch über Gestorbene die Wahrheit gesagt werden muss. Aber dann bitte nur, wenn das Aufdecken der Wahrheit für die Lebenden einen Nutzen bringt. Und glückselig der, der nicht darauf aus ist, um auf diese Weise noch im Nachhinein sein Mütchen zu kühlen. Im Sinne von, siehste, das hat er davon gehabt. Eher ist es dann vielleicht angemessen, ein Ereignis in Erinnerung zu bringen, auch wenn es schon lange Zeit zurückliegt, durch das wir dem Betreffenden noch eine Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Die Bewohner von Jabes-Gilead, sie bestatteten den Leichnam Sauls und, überlesen wir das bitte nicht, auch die Leichname seiner Söhne. Es ist übrigens nicht so, wie wir es hier in Vers 12 in der Schlachter 2000 Übersetzung lesen, dass sie die Leichname verbrannten, sondern sie machten einen Brand, und zwar gewissermaßen zu Ehren von ihnen, von Saul und seinen Söhnen. Denn gleich im nächsten Vers, in Vers 13, lesen wir ja, dass sie die Leichname auch begruben. Also nicht, dass wir da drüber stolpern. Das Wort verbrennen stimmt hier nicht. Es fällt auf, ihr Lieben, wenn wir dieses Kapitel uns anschauen, welch einen großen Bogen dieses letzte Kapitel des ersten Samuel-Buches schlägt. Gegen Anfang des Kapitels in Vers 2 wird knallhart gesagt, dass in dieser Schlacht Saul und der größte Teil seiner Familie von den Philistern ausradiert wurde. Und dann lesen wir von dem Gespräch mit dem Waffenträger und der Selbsttötung Sauls. Aber eben, so endet dieses Kapitel nicht. Dieses Kapitel endet bezeichnenderweise nicht mit einem billigen Moralismus. Es endet nicht im Grimm. Es endet nicht nach dem Motto, endlich ist er weg, jetzt kann endlich etwas Neues kommen. Vielmehr findet dieses Kapitel sein Ende in einem auffallend milden Ton. Lassen Sie uns in Zeiten, in denen Gott richtet, und ich will nicht ausschließen, dass das Gericht Gottes in den nächsten Jahren über unser Volk und vielleicht auch über unsere Gemeinden kommen wird. Lassen wir dann nicht die Barmherzigkeit vergessen, das Bedecken auch von Schuld und Sünde, wo eigentlich, naja, nicht Rachegefühle, aber Gerechtigkeitsbefindlichkeiten uns eventuell bestimmen würden. Diese Barmherzigkeit ist dann kein Humanismus. Nicht im Humanismus geht es um den Menschen und dessen vermeintliche Rechtsansprüche. Aber so ist das Verhalten der Menschen eben von Jabes-Gilead nicht zu deuten. Ihr Handeln rührte nicht aus einem Auftreten gegen Gott. Vielmehr war es Ausdruck von Barmherzigkeit. Einer Barmherzigkeit, die aus der Furcht Gottes kam. Bei dieser verhältnismäßig ausführlichen Schilderung der Bestattung geht es nicht um die Darlegung von Sentimentalitäten oder Rührseligkeiten. Unzweifelhaft steht über das Leben Sauls das Wort aus Galater 6. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Und da nehmen wir nichts von weg. Aber dieser milde, nicht dieser sentimentale Ton, er fällt auf. Und dann ist es nicht Nebensache, dass Israels erster König nicht irgendwie umkommt, sondern in der Schlacht gegen die Feinde Gottes, gegen die Unbeschnittenen. Indem die Menschen von Jabes-Gilead hier erwähnt werden, wird uns ein Ereignis in Erinnerung gerufen, über das wir die Überschrift setzen können: Da war doch einmal ein ganz anderer Saul, weißt du es noch? Da war einmal ein vom Geist Gottes erfüllter Saul. Da war doch einmal einer, der sich für das Volk Gottes eingesetzt hatte. Und deswegen auch die 7-tägige Fastenzeit der Jabes-Gileatiter wegen des Todes Sauls, womit dieses Kapitel endet und dieses stille Schweigen zum Ausdruck bringt, dass über jeden Menschen das letzte Wort nicht wir haben, sondern Gott. Amen.